Gut hast du gesprochen, Oritam, lobt Ur. Doch machte ich dich auch auf die Betreuung eurer Sonnen aufmerksam. Schließlich habe ich sie nicht umsonst euch anvertraut. Was hast du noch darauf zu sagen? Oritam schmiegt sich fest in des Vaters Arm. O Ur, wir wollen fleißig sein, dass unsere Sonnen zu deinem hehren Ruhm ihr Licht und Leben in Raum und Zeit des Tages senden. Doch niemals wird das möglich sein, wenn wir nicht erst in uns Licht und Leben gestalteten. Denn wahrlich, Äonen Sonnen kannst du erstehen und wieder vergehen lassen, allein aus der Macht deines erhabenen Schöpfertums. Doch ein Kind lebendigst zu dem zu machen, dass es zur Ehre jedes deiner Werke wird, dazu bedarf's viel mehr als nur des Stromes deiner Macht. Ein einziges Kind steht dir bedeutend näher als Äonen Sonnen, die dir wahrlich wichtig sind. Wer nicht zuerst in sich Licht und Leben formt, dessen Tun auf größten Sonnen ist vergeblich. Wer, dem Werke angepasst, in jeder Tagesstunde reift, dem fällt es ganz gewiss nicht schwer, aus solcher Reife seine anvertrauten Sonnen ihrer Werkvollendung zuzuführen. Fraglos ist die gerechte Ordnung das, wenn wir Wächterengel erst in deiner liebevollsten Nähe unsere Stundenreife finden. Dann wird genügend Zeit in deiner Urzeit sein, unsere Sonnen in der schönsten Schöpfungsordnung zu erhalten. Ein heller Strahl trifft Oritam. Urs segnende Antwort besteht darin, dass der Engel wie Raphael im Gottes Schoße ruhen darf. Oritams Antwort ist eine Schöpfungsantwort. Sadhana und die Fürsten kosen ihn. Er hat für alle Recht geredet. Ur beruft Raphael zu sich. Im Nu steht er mit ehrfurchtsvollem Neigen zur Linken des Allheiligen und schaut ihn in Dienstbereitschaft an. Ur sagt: Mein lieber Träger, als ich dich erwählte, wusstest du, dass ich einmal meine Liebe wieder fordern könnte und du alle Eigenschaften positiv zu tragen hättest, wie jetzt meine Sadhana in negativer Art. Du batest in Erkenntnis um Mitwirkung Gabriels, des Fürsten der Barmherzigkeit. Das war grundgerecht. Doch auch mit Schöpfermacht werde ich zufolge von Prinzip und Ziel deinem Tage keinen zweiten Dominanten geben. Ich handle ja niemals nur in einer Wesenheit, in einer Eigenschaft, sondern ewig waltet meine Urperson unabhängig von jeder Teilenthüllung zum Segen meiner Kinder. Jeder Tag besitzt eine Wesenheit und eine Eigenschaft, weil damit die Einung aller Tage zu erzielen ist. Wenn so, wie ist nach deiner zwar guten Bitte die Barmherzigkeit mit einzusetzen? Denn dann erst können gleichzeitig alle Eigenschaften dominieren, wenn sie in der überaus wichtigen Tatjahrwoche einzeln dienstbar ihre Erprobung, zumal durch Kinder, als Gabe auf dem heiligen Herd opferten. Aus einer euch noch verschlossenen Bedingung kann die Barmherzigkeit erst den siebenten Tag regenthaft übernehmen. Die ersten Grundlebensstrahlen haben, der Woche angepasst, schon geopfert. Sie können demnach mit der Liebe gleichrangig fungierend sein. Sie haben sich bereits ergänzt. Wie wäre aber unser siebenter Fürst Gabriel Pura zur Mitarbeit, gleich anteilig wie die anderen, einzusetzen, dass dabei die Aufbauordnung ihre vollste Gültigkeit behält? Nun, mein lieber Träger, entscheide, es ist dein Tag und ich will sehen, was da zu tun möglich ist. Denke bei der Prüfung an das Werk und an meine Grundordnungsfolge. Das ist eine schwierige Entscheidung, dass die Barmherzigkeit nicht auszuschalten ist, geht daraus hervor, weil Ur sich schon am ersten Ordnungstag als Vater zeigte. Von da ab bis zum Augenblick hat diese Offenbarung ständig herrlichst zugenommen. Der Gottherzteil, jetzt am Ruder des gewaltigen Schöpfungsschiffes stehend, ist vom Vaterstrahl Barmherzigkeit mit eingehüllt. Die Fürsten helfen fleißig in Gedanken, damit Raphaels Antwort beiden Teilen gerecht werden kann. Ur und den Kindern, dem Liebetag und dem heilig hohen Taturjahr. Allmächtiger Ur in Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Königlich thronst du in hoher Majestät und sitzest doch als Vater in Geduld, Liebe und Barmherzigkeit mitten unter deinen Kindern. Sieh, du hast meinem Blick die Weite der Unendlichkeit geöffnet, soweit sie mir zu zeigen war. Dank sei dir. Die 12 Grundstrahlen, von der Güte angefangen bis zur Hingabe, hast du deine Urwesenheit entnommen und sieh, wie deine Eigenschaften Kindern übertragen. Oh, nie könnten wir die Strahlen verkörpern, hättest du sie nicht aus deinem ewigen Lebensborn für uns ans Tageslicht gehoben. Daraus schöpfte ich die Fähigkeit, aus der Tiefe, Höhe und Weite deine himmlisch gute Nähe zu erkennen. Und da, o Ur, sah ich die flammende Barmherzigkeit, jene Eigenschaft, mit der du jedem Kind als Vater nahst. Wohl kann das nicht geschehen, hätte nicht vor ihr die anderen Grundlebensstrahlen ihr Tagewerk erfüllt. Ja, sie schöpft ihr Maß aus Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst, Geduld und Liebe. Aber sie ist die allein Ausführende deines Urvaterziels. Kann die schwere Schöpfungsfreiheitsprobe aber, weil erstmalig in deinen wunderbaren Werken zur Auswirkung gelangt, einen Abfall mit sich bringen, wie willst du als Ur diesen und auch treue Kinder aus Tiefe, Höhe und Weite in deine Vaternähe etwa heimwärts leiten? Wird die Barmherzigkeit von einer Mittat, vom Miterfüllen ausgeschlossen? Auf welche Weise sollten die Geschöpfe trotz einem Fall Urkinder werden? Wie kannst du Urvater sein, wenn nicht einzig und allein durch die das Jahrwerk krönende Barmherzigkeit? Du hast den siebenten Fürsten für die Vatereigenschaft erwählt, soweit dies bis zur Stunde nötig war. Und offenbar wurde auch die Krone, die auf deinem aufgeschlagenen Schöpfungsbuche liegt. Das geschah nicht umsonst. In der Schau erkannte ich, dass mein Tag der Liebe ohne Mitwaltung der Barmherzigkeit keine Reichsvollendung haben kann, wie du ewig sie bedachtest, besonders für das Notwendigwerden eines Schöpfungsopfers und dessen hohen Träger. Um dessentwillen muss die Barmherzigkeit, wie die anderen Eigenschaften, auch mitwirkend werden. Kann doch die Liebe zugleich Opferträger und Opfer sein. Aber sie kann doch selber sich nicht krönen, sondern wird gekrönt. Das bewirkt die Barmherzigkeit, sobald sie sich zum hingefallenen Kinde neigt, in Wort und Tat, aus Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut. Hier wird sie zur großen Bezwingerin. Sie erhöht den Opferträger. Sie bringt der Liebe ihren wohlverdienten Lohn. Kann die Barmherzigkeit auch nicht in vollem Umfang tätig sein, weil sie nach dem Urgesetz noch nicht ihr persönliches Tagessoll aufzubringen braucht, so kann und muss sie dennoch um des heiligen Liebeziels willen am Tag der Kinder als die Krönende an die Seite aller Grundlebensstrahlen treten. Der Teil, der von ihr auf diese Weise dem Kindwerk übergeben wird, ist so unendlich groß in seiner Wirksamkeit, dass die Erkenntnis aller Kinder nicht ausreicht, ihn annähernd zu begreifen. Darum gib, o Ur, dem Fürsten Gabriel Pura, das offenbare Hoheitszeichen zum Symbol seiner grundgerechten Mitwirkung. Ich will in dem einen Sinne zwischen bestimmenden und tragenden Eigenschaften die Verbindung sein. Am hochgesegneten Abend wird es sich zeigen, dass die Liebe ihr Soll und Haben ausgeglichen hat. Der nächste heilige Ruhetag bleibt der Barmherzigkeit zur eigenen Arbeit vorbehalten, wo sich die Werk- und Opferkrone erst vollgültig offenbart. Ich aber, Träger deiner Liebe, will neben der eigenen Flamme auch die übrigen 6 Lohen zum lebendigsten Feuer in mir machen, damit dein Werk, du ewig einziger und wahrhaftiger, Krone, Krönung und Kronsiegel erhält. Das lasse geschehen, Immanuel. Begeistert hat Raphael gesprochen, sein volles Herz in das Wort gelegt. Es zündet die Begeisterung zu Fanalen an und die ersten bitten insgeheim: Lass, o Ur, deine Barmherzigkeit am Tag der Liebe waltend werden. Zur rechten Urs stehen Raphael Agralea, links Gabriel Pura. Ur erhebt sich, breitet seine Hände segnend über alle Kinder aus und spricht: Recht und gerecht ist deine Stimme in mein Inneres gedrungen, du liebe Fürst, wie auch euer aller Bitte meine ersten. Und dass du, liebliche Sadhana, ganz besonders deine Flamme angezündet hast, wird dir den unumstößlichen Segen sichern. Ja, ich selbst will einst meine Liebe zu den Kindern tragen, die sie opferhaft bedürfen. Aber meine Barmherzigkeit hat dann alle Kinder zu mir heimzubringen. Die übrigen Engelsfürsten umstehen die Gruppe im Ring, und nun heftet Melchisedek das Kronzeichen in Gold an die Brust des 7. Fürsten und sagt: Sei du, Lichtfürst der Barmherzigkeit, an die Seite aller Träger meiner Eigenschaften gestellt. Fortan sei dein Würdezeichen offenbar, wenn du in meinem Auftrag handelst. Damit sei unser Liebemahl beendet, denn eure Bitte war mir ein reinstes Herzensbrot und ein Lebenswein, wie ich mit der Erfüllung eurer Bitte auch mein ewig wahres Gnadenbrot und den Wein der Güte dargeboten habe. Nun wenden wir uns einer neuen Arbeit zu. Du, meine Sadhana, sollst die Atareus und ihre Sonnen verwalten, bis die Wächter ihren Dienst bei mir beendet haben. Euch, Fürsten, übergebe ich das Werk. vereint mit den Ältesten und Befehlsengeln, sollt ihr dem 4. bis 7. Sonnenring das noch Fehlende in guter Ordnung bringen. Meine Befehlsträger, zeugt in euren Häusern von Lichtheilig je 7 Kinderpaare als Stammälteste des 4. Sonnenringes. Diese sollen allen Kreissonnen je 7 Sonnenleiter zeugen. Jede Nachkommensgruppe soll so viel Paare zeugen, wie jeweils aus einer Sonne für den nächsten Kreis weitere Lichtkörper hervorgegangen sind. Dazu dienen die aus meiner Ur-Ich-Kraft in euch gelegten Kindgedanken, deren Lebensgestaltung ich euch zur hohen Freude überließ. Belehrt die Kinder gut, damit sie aus Erkenntnis und Dienstwilligkeit auch offenbar meine Kinder sind. Meine Urglocke ruft euch am Ende der 6. Tagesstunde heim. Dann werde ich euch wieder in meinem Heiligtum versammeln. Empfangt den Segen aus meinem Gottherzteil, den Frieden der Geduld und Liebe. Alsbald knien alle nieder und stimmen ein helles Halleluja an. Ur wandelt mitten durch die Schar, an seine Rechten geht Sadhana. Die Fürsten führen ihren Auftrag in gerechter Ordnung und vollster Hingabe an die Liebe aus. Auch Sadhana handelt erst in gleicher Ordnungsfolge, nachdem Ur sie auf Mahapatra gesegnet hat. Den Hügelältesten berichtet sie von den erlebten Herrlichkeiten. Als sie deren leise Trauer merkt, dies nicht miterlebt zu haben, steigt nun doch ein Bedenken in ihr auf. Um diese Kinder zu entschädigen, teilt sie die Atarois in 7 Reiche ein. Er nennt die Kinder zu Reichsältesten und heißt sie, 7-mal Kinder zu zeugen. Auch diese Erweckten sollen im geordneten Abstand je 7 Paare zeugen und so fort, bis sie, Sadhana, von ihrer Arbeit auf den Wächtersonnen zurückgekehrt sei. Als sie die auffallend herrlichen Gefilde betritt, tut es ihr leid, dass die Sonnen einsam ihre Bahnen ziehen. Nur Pflanzen und freundliche Tiere sind vorhanden, deren Sprache sie versteht. Von allen kann sie hören, wie sie dem Schöpfer für ihr Dasein danken. Eine Zeit lang freut sie das, meint aber bald, des Lobes sei genug. Als sie es ausspricht, flüchten alle Tiere. Die Blumen schließen ihre Kelche. Die Schöpfung um sie her wird stumm. Sie merkt ihren Fehler, geht aber drüber weg. Um der Stummheit zu entweichen, will sie für die Sonnen Kinder schaffen. Sie steigt auf den Mahapatra, um ihre Bitte vorzutragen, hört jedoch die Stimme: Bleibe meiner Ordnung ein Gedenk. Das Schaffen steht dir frei. Aber Licht gezeugt verlangt gerechte Ordnungsfolge, die für dich bereits geschah. In der Freiheitsprobe musst du selbst das Richtige erkennen. Das Wort beschneidet ihren Wunsch. An Oritams Grund wahre Worte mag sie auch nicht denken. Sie kehrt bei ihren Ältesten ein, die sehr fleißig sind, belehrt die gewordenen Gruppen und hält dabei trotz innerer Warnung es für richtig, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, indem sie sagt, alle Lebenskraft sei aus ihr gekommen. Sie erwählt 4 und 24 Kinderpaare zu ihrem Stab, der Sonderdienste leisten soll. Ferner erlässt sie Befehle, die 7 Reiche bestens zu bevölkern. Sie geht auf die Orakania und freut sich auch, als Pflanzen und Tiere ihr wieder zugeneigt sind. Doch ihr Tatimpuls bleibt nicht stehen. Wohl könnte sie demselben eine gleich starke Hingabe an Ur entgegensetzen, auf welche Weise sie im Ordnungsfeld verharrte. Aber wenn sie sich erhöbe, um neben Ur groß zu sein, da schafft sie 144.000 Kinder, übergibt ihnen die Orakania, heißt sie 7-fach schaffen und setzt jede dieser 9 Gruppen auf die Hagama und die übrigen 3 Sonnenzwillinge ein. Der Mahapatra ist von dichten Wolken eingehüllt. Noch nie sah Sadhana Ähnliches und weiß sich's nicht zu deuten. Als es sich dem Berge nähert, hört sie donnernde Geräusche. Tief erschreckt flieht sie in ihr geheiligstes Gemach, wo sie sich verteidigt, dass sie doch alles bildgetreu nach dem Urzentrum geschaffen habe. Am Altarherde kniend wird ihr bewusst, dass sie hätte handeln können. Aber wie sie es tat, das entbehrt bereits der Schöpfungsordnung. Wie ist das wieder gut zu machen? Den Kindern ihr Leben nehmen? So ließe sich das Ungerechtfertigte der Handlung nicht rechtfertigen. Noch ist Sadhana selbst vom Rand des Ordnungsweges in dessen Mitte gelangt. Als es sich erhebt, um Räuchwerk in die Opferschale einzustreuen, ist Ur erschienen, sehr ernst und doch von freundlicher Güte überstrahlt. Ein Blick genügt, und sie flüchtet in die sich ausbreitenden Arme, bekennt und fragt um ihre falschen Taten. Ur hält sie in seinem Schoße fest und erwidert: Meine Sadhana, dein Zuwiderhandeln gegen meine Ordnung können Liebe und Barmherzigkeit, die du zumeist zur Tagesarbeit wünschtest, streichen. Aber wie du wirktest, die eigenmächtige Erhebung deiner selbst ist nicht eher auszugleichen, bis du zur Wiedergutmachung gelangst. Wie du bereits abgewichen bist, erkenne daran. Deine Kinder sahen den verhüllten Berg, hörten meine Heiligkeit und eilen ängstlich her, um bei dir Schutz zu suchen, weil sie mich nicht kennen. Du hast mir ihre Herzen wenig zubereitet. Ein Reich besteht, Sadhana. Du hast deine Sonne in 7 Reiche aufgespalten. Deine Reichsältesten kennen mich kaum noch, und alle anderen wissen gerade, dass es einen Ur gibt, mehr nicht. Du lehrtest sie, dass die Lebenskraft aus dir gekommen sei, und weißt genau, dass aus mir das Leben fließt und du niemals schaffen könntest, hätte ich die Kraft dazu nicht erst in dich gelegt. Nun belehre sie in meinem Beisein über mich, den Ur. Vergiss es nie, sonst müsste ich für dich zum Opferträger werden. Willst du das? Sadhana ist schwer erschüttert. Noch fühlt sie sich mit Ur so eng verknüpft, dass sie an keine Trennung denkt. Sie drängt sich fest an ihn und flüstert: Nie, o Ur, sollst du meinetwegen Opferträger werden. Ich will die Kinder dich wahr erkennen lehren, dass sie dich loben, preisen, lieben und anbeten, dich, den allheiligen Ur, den grundguten Vater. Hilf mir, wieder gut zu machen, was ich ungewollt ohne deine Ordnung schuf. Mit einem Kuss entlässt er Sadhana aus seinem Arm, denn die Kinder sind im Hause angelangt. Das wird eine sonderbare Szene. Außer den 7 Hügelältesten weiß kein Kind, dass es Ur gegenübersteht. Die Hügelältesten gehen rasch an den Altarherd, beugen ihre Knie und beten an, so gut sie es vermögen. Ur segnet sie und fragt, wessen Kinder sie denn seien. Ohne Zögern sagen sie: Sadhana schenkte uns das Leben, aber du, allheiliger Ur, bist der Lebensspender, darum bleiben wir dein Eigentum, obwohl wir Sadhanas Kinder sind. Noch kennen wir dich viel zu wenig, Allmächtiger, und wir bitten Sadhana, uns deine Schöpfungswahrheit zu erklären, damit auch wir dein hocherhabenes Wesen mehr verstehen, dich immer inniger lieben lernen. Das Wort taugt. Doch ein kaum erwecktes Kind vom 7. Sonnenring hätte das genauso gut gewusst wie die Ataros Ältesten. Trotzdem sieht es Ur in Güte an. Es ist nicht der Kinderlast, dass die Erkenntnis so geringe Reife zeigt. Der Vater segnet und belobt sie daher reich. Sadhana belehrt alle Kinder mit viel Fleiß, doch wird es ihnen schwer von sich aus, den Kontakt mit Ur herzustellen. Der Grundstock fehlt. Die Tagesliebe spendet aber reiche Hilfe und so erkennen denn am Ende auch die Kleinsten dankbar einen ewig guten Vater an, von dem das Leben kommt und der es in seiner Güte auch erhält. Doch ob der Augenblick die Wurzeln tief genug geschlagen hat, enthüllt die nächste Zeit. Ur segnet alle, und auf sein Geheiß gehen sie in die Hügelhäuser. Sadhana bleibt allein zurück. Nach einer kleinen Stille, deren Inhalt sie nicht abzumessen weiß, sagt Ur: Meine Sadhana, bevor diese Gnadenstunde abgelaufen ist, sei dir zum letzten Male das gezeigt, was offen vor dir liegt, du aber überschattest. Du sahest tief in mich hinein, obzwar du samt den Fürsten mich im ganzen Ursein nie erblicktest, auch nie erblicken kannst. Dennoch war die Schau so groß, dass ihr rechtens sagen könnt: Wir haben Ur gesehen. Habt ihr die große Freiheitsprobe abgelegt, dann offenbare ich mich immer mehr, bis ihr von einer Seligkeit in die andere versinkt. Und die vier Wesenheit wird für euch in eins verschmelzen, und der Urvater wird euch dann ganz nahe sein. Gehst du aber deinen eigenen Weg, so werde ich zu eurem Heile alsdann wenig sichtbar sein. Das wäre dann die schwerste Probe, die auf allen Kindern lastete. Und ist es deine Sache, diesen Probeteil zu vermeiden? Ich verweise auf das von dir mit anerkannte freie Wille Gesetz, demgemäß die Freiheitsprobe als unumgängliche Notwendigkeit oder als durchaus leichte Schule anzusehen ist. Das liegt auf gleicher Basis auch mit an den Fürsten, Wächtern, Ältesten und Befehlsträgern. Da du aber bei Beginn der schweren Erprobung die Macht über die Demut stellen willst, geht die Entscheidung erstling aus dir hervor, ob ich mich vor euch verhülle oder nicht. Du siehst die Wahrheit ein, und die Entscheidung fiele dir nicht schwer, wie nicht die Bitte, allzeit offenbar bei euch zu bleiben. Nun gehe auf die halbe Höhe meines Berges. Dort wird dir gezeigt, welche Folgen mein Verhüllen haben kann. Findest du den rechten Weg, so wisse, liebliche Sadhana, dass dann die Freiheitsprobe für das ganze Taturjahr so gut wie abgeschlossen ist. Denn hernach noch Nötiges erfüllt sich aus meiner Gnade nahezu von selbst. Ich segne dich mit Frieden, du Kind, das ich aus meinem Urzentrum gebar. Wandle meine Bahn der Liebe und des Lichts. Ur legt der knienden Sadhana seine Hände auf, und noch einmal schmiegt sie sich fest an ihn an. Sie ahnt ungewiss, dass sie die kindliche Reinheit wieder erwerben muss, die sie vorher im Heiligtum besessen hatte. Auf halber Berghöhe sitzt Sadhana. Endlose Fernen öffnen sich vor ihr. Zwischen zahllosen Lichtern bildet sich ein Dunkel, das sich rasch erweitert. Ein abgegrenzter Raum, umgeben und bewohnt von sonderbaren Wesen. Ur schreitet durch den dunklen Teil. Die Lichtgeister erkennen seine Nähe, doch wird es ihnen schwer, einen reinen Weg zu gehen. Die dunklen Wesen nehmen ihn überhaupt nicht wahr. Da tritt er mitten unter sie, in Gestalt den Wesen gleich. Sie hören seine Stimme wie die ihre, sehen ihn wie sich selbst, allein. Die meisten wollen ihn und seine Wesenheit nicht anerkennen. Da vergrößert sich die Finsternis, obwohl Ur sein Licht zurückgelassen hat, das die Wesen zu zerstören trachten. Ob es gelingt? Sadhana sieht es nicht. Lange grübelt sie, was dieses Bild bedeuten soll. Warum offenbarte Ur sich nicht? Fehlte ihm die Macht dazu? Von der Höhe her flammt ihr ein heller Strahl entgegen. Sie will hinauf, als sie aber merkt, dass die Atarois-Kinder sich an ihrem Haus versammeln, kniet sie flüchtig nieder und spricht. O Vater, hohe Liebe, ich bitte dich, mir das Geschaute zu enthüllen. Aber sie, meine Kinder, suchen mich, und so will ich erst zu ihnen gehen. Dann komme ich auf deinen Berg, denn oben werde ich das Bild erkennen können. Doch jetzt schon flehe ich dich an, lass dies Dunkel nicht geschehen. Bleibe offenbar bei allen deinen Kindern. Hastig steigt sie niederwärts, ohne noch einmal emporzusehen. Darum merkt sie nicht, was mit dem hellen Strahl geschieht. Die Kinder haben allgemein des Vaters Worte nicht vergessen, und obwohl Sadhana das Grundlose ihrer Sorge merkt, kehrt sie nicht sofort zum Berg zurück. Der Gedanke wuchert, zur Macht zu gelangen. Die Scharen verteilt sie auf die Sonnen und heißt sie, sich weiter zu vermehren. Selbst schafft sie auf der Atarois nochmals 144.000. Doch die Zahl ist ihr kaum noch ein Symbol. Mit dem unzeitgemäßen Verlassen des Mahapatra hat sich das Licht vor ihr verschlossen, wie auch die Umwelt für sie mehr und mehr zum stummen Leben wird. Nachdem eine gewisse Kraftverausgabung erfolgte, was erst durch Ruhepausen wettzumachen ist, denkt sie bewusst an Ur und strebt seinem Berge zu. Aber, ach, ihr stockt der Fuß. Schon dass der Weg ihr zur Entfernung wird, macht sie aufmerksam, dass sie den heiligen Ur hinter ihre Werke stellte. Noch ist ihr Inneres vom Heiligen nicht ganz gelöst, denn als sie des Berges obere Hälfte von Wolken völlig eingehüllt sieht und bloß ein Strahl noch einmal leuchtet, fragt sie sich entsetzt: Was habe ich getan? Eine Stimme von der Höhe fällt auf sie herab. Sadhana, noch ist die Gnadentür für dich nicht zugeschlossen. Noch hältst du die Willensgrenze ein. Du stehst aber schon auf ihr. Eine Tat, und du bist über sie hinausgeschleudert. Den Rechtsweg nach der Bildschau einzuschlagen, konnte dir ein leichtes sein. Nicht ich verdeckte dir den Berg, und mein Strahl wies dir die Richtung an. Doch dein Wunsch war dir wichtiger als meine Offenbarung. Nicht umsonst sandte ich dich auf die halbe Höhe, wo du dich entscheiden solltest. Du zogst die Tiefe vor. Wendest du dich jetzt nicht ernstlich um, so bleiben fortan Tiefe und Höhe geschieden für alle, die das Werk bedenken, anstatt seinen Meister. Auf der Höhe leuchtete dir meine Liebe. War es so schwer, zwischen ihr und dem zu wählen, was dir letztlich immer blieb? Nun ist das Bild nicht eher zu enthüllen, als bis du in der nächsten Probe rechtzeitig die gerade Gasse gehst. Über meine Heiligkeit hinaus kam dir meine Liebe frei entgegen. Lerne daraus, o Sadhana, damit dir die Grenze des freien Willens nicht zum Abgrund wird. Die Liebe hat stark angeklopft, und Sadhanas Herz klopft auch. Noch kann und will sie des Vaters nicht entraten. Zaghaft sieht sie zur verhüllten Höhe auf und sagt: O heiliger Herr, o Vater, habe nur ich solch schwere Probe zu bestehen? Was geschähe mit den Fürsten, stünden sie an meiner Statt? Du gabst mir Fähigkeiten, vielerlei zu schaffen, und es sind meine Kinder, die ich liebe. Aus deiner Kraft belebte ich die leeren Sonnen und handelte im Sinne deines Schöpfertums. Wieso läuft das den Bedingungen zuwider? Ist nicht mein Werk damit erfüllt im Gesetz des freien Willens? Sollten wir nebst Urs Kindern nicht auch Urgeschöpfe sein, die an der Schöpfermacht gerechten Anteil haben? In Klammer 1. Mose 3, 1. Hierin ersehe ich die vom Liebetag gegebene Angleichung. Habe ich jedoch unbewusst eine Grenze überschritten, so lehre mich in Gnade sie erkennen. Die von mir geschaffenen Kinder sind durch mich auch deine, und ich enthalte sie dir nicht. Als dein erstes Kind ist alles aus mir Werdende dein Eigentum. Zeige mir den Unterschied zwischen mein und dein, und ich will nach deinem Wohlgefallen handeln. Viel hast du geredet und noch mehr gedacht, ertönt Urs Stimme. Meine Fürsten haben gleiche Proben zu bestehen, doch sie schauen immer erst auf mich, weil sie dem Wissen die Treue hielten, dass allein mit meiner Kraft ein Werk vollkommen wird. Du sahest meinen Strahl, doch du stiegst zu deinen Werken nieder, statt hinauf zu meinem Licht. Du konntest wissen, dass den Kindern nichts verloren gehen würde, vielmehr meine Herrlichkeit von oben ihnen sichtbar würde. Gedeutet sei vom Bilde nur der Ort, wo viele Kinder leben müssten, wenn du die gute Grenze brichst. Meinst du, ein Urgeschöpf zu werden, indem du meine Schöpfermacht und Herrlichkeit erhältst? So hast du in Gedanken nach des ersten Lebensbaumes Frucht gegriffen. Noch, Sadhana, hängt sie über dir. Noch kannst du dich beruhigt wenden. Allein begehrlich schaust du aus, deine schöpferische Fähigkeit meiner Urmacht gleichzustellen. Irre dich nicht, mein Kind. Auch eine Fähigkeit hat ihren Ursprung in meiner Schöpfermacht. Wer diese mit einer verliehenen Befähigung verwechseln und zur Gleichheit stempeln will, vergreift sich an der Heiligkeit und will die Früchte meiner Schöpfermacht genießen. Hüte dich, Sadhana! Meine Liebe warnt dich vor solchem Schritt. Wendest du dich einsichtsvoll zurück, wird dir mein Angesicht wie ehedem in voller Klarheit leuchten. Führst du alle Ataras Kinder mir zu, so ist der Grundkern deiner Probe schon bestanden, und der Liebetag wird sich entwickeln, wie ich ihn ohne Fehl in mir ersah. Gehe in dein Haus und siehe zu, dass ich mich bald bei deinen Scharen offen zeigen kann. Doch ich will dich nicht entlassen, ohne dass mein Segen und mein Friede auf dich kommen. Und meine Kraft soll mit dir sein. Der Berg Mahapatra verhüllt sich nun fast ganz. Sadhana bedenkt wohl ernsthaft Gottes Wort. Doch da sie sich nicht ausschalten will, kommt sie zu keinem guten Resultat. Was nützt es mir, sagt sie zu sich selbst, wenn ich jene Kraft erhalten habe, die an zweiter Stelle steht? Ohne Schöpfermacht und nur mit der Befähigung aus ihr werde ich nicht das, was ich sein soll, vor allem, was ich werden will. Sie stellt Urs Bedingungen ihrer Ansicht gegenüber, gewährt dieser aber gern das erste Recht und will nicht anerkennen, dass dadurch die Trennung zwischen Ur und ihr ganz unvermeidlich wird. Ja, ziehen ihre Liebe und die Demut ihn überhaupt noch herbei? Was liegt ihr noch an seiner Offenbarung? Als er ihrem Sinne nach sie zu lange warten lässt, schaltet und waltet sie in ihrem Raum, als stünde kein Ur über ihr. Sein Name wird vergessen, sein hehres Bild, den Hügelältesten und ersten Ataros-Gruppen noch bekannt, verblasst. Sadhana wird in ihrem Sonnenring zum führenden Prinzip. In Licht heilig und in den Sonnensphären hat sich indessen alles Leben ordnungsgemäß abgespielt. Überall wohnen freigeborene Kinder, dem Urvater geweiht. Sie hören und sehen ihn, sie lieben ihn und folgen frei jeder Anordnung der Ersten. Über alle kommen harte Proben, zumal über die Fürsten. Doch keiner greift ernstlich nach der Schöpferfrucht, obgleich sie ihre großen Fähigkeiten spüren und anwenden. Oft denken sie, das könnten wir allein vollbringen. Sie tun es auch allein, doch aus freier Dienstbarkeit für das Tagewerk. Auf solche Weise verbinden sie Bedingungen und freien Willen im Schöpfungsordnungsplan. Nachdem sie den Kernpunkt der Freiheitsprobe bestanden haben, ruft Ur die Fürsten und Stuhlersten ins Heiligtum. Wie jubeln sie ihm dankbar zu, und wie ernst werden sie, als sie in seinem Blick die Trauer sehen. Er spricht: Meine Kinder, ihr Ersten meines Lichts, der Heiligkeit, Majestät und Liebe, nun zeigt es sich, ob der große Plan, meinen Bedingungen das Freiheitsgesetz gleichzustellen, sich bewährt. Es war euch nicht immer leicht, zur Klarheit zu gelangen, aber das Schwerste kommt erst noch. Die Liebe will bedecken, was der Ordnung widerstrebt, weil sie die Last der Probe kennt. Das entscheiden frei aus sich heraus.